Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Warenknecht, Chefredakteur bei BTC Echo und ich freue mich heute auf Bernhard Wenger, Head of Northern Europe bei 21 Shares. Den meisten dürfte 21 Shares als der größte Krypto-ETP-Anbieter bekannt sein. Ganz gleich, ob simple Bitcoin-Abbildung, Krypto-Basket oder Staking-Ertrags-ETP. Für diverse Anlagestrategien gibt es ein klassisch verbrieftes Wertpapier mit Krypto-Basiswert. Wie man bei 21 Shares den Kryptomarkt einschätzt, was die neuen Produkttrends im Sektor sind und ob die Token-Etablierung zur Gefahr für die eigenen verbrieften Produkte werden könnte, besprechen wir unter anderem in diesem Podcast.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleibt dran.
Generative KI hilft Unternehmen dabei, schneller, innovativer und effizienter zu werden. Doch wie können alle Mitarbeitenden diese revolutionäre Technologie im gesamten Unternehmen nutzen? Bertelsmann setzt dafür auf eine gemeinsam mit Deloitte entwickelte Plattform auf Basis von Campfire. Diese dient nicht nur als konzernweiter Software-as-a-Service-Marketplace, sondern auch als Distributionsplattform für eine Vielzahl von generativen AI-Anwendungen. Jetzt mehr erfahren auf deloitte.com/bertelsmann.
Ja, hallo Bernhard. Schön, dass du den Weg aus der Schweiz hier nach Berlin gefunden hast. Und aktuell ist die Lage ja sehr nach wie vor angespannt, würde ich sagen. Auch wenn wir jetzt von der Erholung sehen konnten an den Märkten. Aber die USA, die gehen ja jetzt auch recht stark gegen den Kryptosektor vor, was die Regulierung zumindest anbelangt. Da wird mich jetzt vor allem zum Start deine Meinung interessieren, wie du das Ganze gerade wahrnimmst, gerade eben diese doch harten eben ja, Regulierungsbestrebungen aus den USA. Ist das etwas, was dir Sorge macht?
Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung, Sven. Es ist schön, hier zu sein. Ja, stimmt, die Regulierung ist natürlich ein Aspekt im Krypto-Universum und im Krypto-Bereich, das im Moment sehr, sehr, ich würde sagen, in aller Munde ist. Grundsätzlich sehen wir bei 21 Shares es eigentlich so, dass die Regulierung gut ist für den Markt, weil es natürlich dann zu mehr institutioneller Adaption kommt und eine gewisse Basisregulierung sicherlich, gerade im Hinblick auf was letztes Jahr passiert ist, nicht schaden kann. Natürlich, ein Risiko ist die Überregulierung, aber ich denke schon, dass gewisse regulatorische Developments in den USA positiv sind. Und gerade wenn es um Krypto-Custody geht, ist es ja vielleicht nichts Schlechtes, auch wenn traditionelle Players da eine gewisse Rolle spielen, die dann vielleicht ihr Custody auch wieder outsourcen an Krypto-Player. Also insofern sehen wir es noch eher positiv, aber wir behalten uns die Regulierung natürlich sehr, sehr stark im Auge.
Ja. Was wären noch andere Themen außer der Regulierung, wo du sagen würdest, oh, das ist jetzt aber vielleicht ein Risikofaktor für den gesamten Markt, Stichwort eben Makro oder Stichwort vielleicht auch technische Probleme vielleicht bei Protokollen, dass noch was passiert oder Unternehmen, die vielleicht auch nochmal zusammenbrechen können. Ist das etwas, was dich auch gerade beschäftigt?
Beschäftigt uns sehr. Wir haben ja auch Anfang des Jahres unseren Outlook 23 herausgebracht, wo wir eigentlich immer so von einem Bull, Neutral und Bear-Case-Szenario ausgehen. Also wirklich, was passiert im optimalen Fall, aber auch wo sind die Risiken und die sind eigentlich eng miteinander verbunden. Gerade auf der Makroseite ist es so und Kryptoassets sind nun mal Risikoassets, die von der Makro ökonomischen Entwicklung sehr, sehr stark beeinflusst werden. Spielt sicherlich einerseits der Konflikt in der Ukraine eine Rolle. Wenn es da eine schnelle Lösung gibt, wirkt sich das eher positiv aus. Wenn das in die falsche Richtung geht, unter Anführungszeichen, dann würde durch die Korrelation aller Risikoassets sicherlich auch der Kryptomarkt darunter leiden. Das ist eine Dimension. Zinsentwicklungen ist der zweite Makrofaktor, der sehr, sehr wichtig ist, dass wir sehr, sehr stark und sehr, sehr genau beobachten. Es gab in letzter Zeit einen gewissen Relief. Ja, es gab ja auch eine schöne Bitcoin- und Krypto-Rallye in diesem Jahr, die vielleicht nicht ganz so erwartet war, wird sich aber sicherlich zeigen, ob das sustainable ist für den Rest des Jahres, eben auch was die Zinsentwicklung betrifft. Aber grundsätzlich sehen wir jetzt als Basisszenario keine Abkopplung vom Kryptomarkt zu anderen Risikoassets wie Aktien, also sicherlich sehr makrogetrieben und die Makrorisiken muss man sich sicherlich hier ja als Investor anschauen und wirklich sehr, 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 sehr genau beobachten.
Okay, das heißt, die Korrelation, die recht hohe vielleicht auch zu einem S&P 500 zum Beispiel, die bleibt jetzt wahrscheinlich erstmal bestehen oder siehst du da perspektivisch die Chance, dass dann irgendwann noch eine Entkopplung stattfindet? Ist ja vielleicht auch für ein Portfolio interessant, wenn Krypto nicht so stark korreliert zu Aktienmärkten?
Das wäre für ein Portfolio, wäre das natürlich fantastisch, ja, gerade was jetzt auch die Korrelation betrifft. Also es stimmt, die Korrelation zu Aktienmärkten mit den S&P 500 oder auch den Nasdaq war sicher höher, ist zurückgekommen schon etwas. Also das stimmt uns sicher positiv. Wir haben jetzt als Basisszenario nicht die totale Entkopplung, aber glauben schon, dass es gewisse Erwartungen gibt, dass sich hier der Kryptomarkt entkoppelt. Ich glaube, man muss das auch ein bisschen differenzieren, weil wir erwarten, dass es irgendwann auch mal innerhalb vom Kryptomarkt eine gewisse Dekorrelation geben wird, weil Krypto ist ja nicht gleich Krypto, da gibt es ja extrem viel verschiedene Use Cases und dann kann man sich ja noch einmal innerhalb vom Kryptobereich auch diversifizieren. Aber, wie ich schon gesagt habe, es ist ein Risikoasset und das muss man im Auge behalten.
Ja. Im nächsten Schritt würde ich gerne auf eure Produkte zu sprechen kommen, nämlich Exchange Traded Products, so als Überbegriff. Und vielleicht nicht jeder unserer Zuhörer kann da was mit anfangen. Ich glaube, ETF hat jeder schon mal gehört, aber ETPs oder ETNs noch nicht so für jeden genau der Begriff. Also Bernhard, bitte sei so lieb und hol uns da mal ab.
Sehr, sehr gerne. Ich werde es versuchen, unkompliziert zu machen, weil es jetzt wirklich ein bisschen ein, ich will nicht sagen regulatorisches Thema ist, aber ein strukturelles Thema. Also ETPs, Exchange Traded Products, können ja eigentlich als Überbegriff für alles verwendet werden. Da können ETFs hinein, ETNs hinein, ETCs hinein. Wir sind eine Schweizer Firma und in der Schweiz hat sich für den Kryptobereich der ETP-Brand sozusagen durchgesetzt. Und was es heißt eigentlich, ein Krypto-ETP zu sein, ist, dass es so nah wie möglich am ETF ist. Allerdings ist es nicht möglich in Europa aus regulatorischen Gründen auf ein Single Asset, auf ein Einzelvermögen, einen Fonds zu strukturieren. Das funktioniert einfach nicht, weil es gewisse Diversifikationsrichtlinien gibt und man geht hier den Umweg unter Anführungszeichen, ein ETP zu emittieren. Das ist eine Inhaberschuldverschreibung, die jedoch implizit praktisch kein Kreditrisiko hat, weil sie immer zu 100% mit dem Krypto hinterlegt ist und der Anleger dann auch direktes Durchgreifsrecht implizit auf dieses Krypto Asset hat.
Ja, das ist aber ganz, es ist kein Sondervermögen dann?
Es ist kein Sondervermögen, eben keine Fondsstruktur, genau. Aber es ist so nah wie möglich am ETF. Wenn viele Zuhörer kennen das vielleicht aus dem Rohstoffbereich. Es gibt ja in Deutschland die sogenannten Gold-ETCs. Xetra Gold ist da sicherlich was in aller Munde ist. Und am Ende des Tages sind wir bei 21 Shares hergegangen und haben eigentlich das Konzept von diesen ETCs, wie Xetra Gold, eben auf den Kryptobereich angewandt. Und so ist es ein sauber strukturiertes Produkt, das an traditionellen Börsen handelbar ist, mit einer guten Liquidität, Transparenz und eben auch mit den Sicherheiten, wie man es gewohnt ist von den Rohstoffprodukten.
Jetzt bei einem ETF habe ich gerade verstanden, okay, man kann jetzt kein ETF auf einen einzelnen Basiswert machen, irgendwie nur Bitcoin oder nur Gold sozusagen, müsste es dann ja auch sein. In den USA ist das etwas anders reguliert. Würde aber ja bedeuten, wenn es mehrere große Kryptoassets gibt, wir genug Diversifikation haben, dann wäre es ja theoretisch möglich, schon einen ETF zu machen, oder?
Also es hat sicherlich auch ein bisschen mit der Asset-Klasse zu tun, dass sich das der Regulator anschaut, aber es ist schon so, wenn die Korrelation innerhalb einer Asset-Klasse zu hoch ist, dann nützt die Diversifikation in mehrere Underlyings auch nichts. Und im Moment ist ja die Korrelation der Krypto-Assets untereinander auch noch relativ hoch, also funktioniert das in der Fondsstruktur leider nicht in Europa. Es stimmt, in den USA wurden ETFs zugelassen, bis jetzt aber auch nur Futures-basierte ETFs und leider kein Spot-ETF, was natürlich ein Durchbruch wäre und sicherlich noch einmal dem ganzen Bitcoin- und Kryptomarkt noch einen gewissen Rückenwind geben würde.
Auf jeden Fall. Wir hatten damals auch viel darüber berichtet. An sich schön, ETF hört sich erstmal gut an, aber eben ein Future-basierten finde ich persönlich jetzt nicht so sinnvoll. Ich habe dann irgendwie zusätzliche Risiken im Zweifel noch und habe irgendwie dann sehr komplizierte Abbildung irgendwie von einem sehr einfachen Basiswert irgendwie und sehe ich dann auch irgendwie eher kritisch.
Wir auch total und darum haben wir auch keinen in den USA gefeilt sozusagen.
Ja, und jetzt war, wie gesagt, ja 2022 nicht das allerbeste Jahr. Ich glaube, das Volumen ist überall ein bisschen eingebrochen, bei den Kryptobörsen auf jeden Fall. Wie habt ihr denn diese Zeit jetzt, ich sage auch mal, überstanden? Habt ihr das sehr stark gemerkt, eben von, habt ihr Produktemissionen reduziert zum Beispiel? Also wie seid ihr damit umgegangen?
Also mal was den Markt betrifft oder die Entwicklung unserer Assets, stimmt das natürlich, dass unsere Asset-Basis zurückgekommen ist. Das hat natürlich damit zu tun, dass die Asset-Klasse an Wert verloren hat. Was mich grundsätzlich positiv stimmt, ist, dass wir immer noch Netto-Mittelzuflüsse hatten im letzten Jahr. Natürlich nicht mehr auf einem Level wie 2021, aber es waren noch Zuflüsse. Das zeigt mir, dass grundsätzlich das Interesse da ist und dass das Businessmodell sehr gesund ist. Wir haben auch keine Produktentwicklungen gestoppt. Im Gegenteil, wir haben eigentlich eigentlich versucht, Produkte anzubieten und zu bauen, die auch diesem sogenannten Kryptowinter ein bisschen gerecht werden. Ja, wir haben mit S&P zusammen risikoadjustierte Produkte auf den Markt gebracht, wo es eben gewisse Volatilitätskontrollen gibt. Wir haben ein Produkt gebracht, wo Gold und Bitcoin kombiniert wird. Und wir haben unsere Core-Range auf den Markt gebracht, das im Moment von den Management-Fee-Kosten die günstigsten Bitcoin- und Ethereum-Produkte sind. Also sehr viel Arbeit, sehr viel Gespräche mit Kunden auch. Ich glaube, es ist gerade in so einer Phase wichtig, dass man da ist für Kunden und Investoren. Und das haben wir ausgenutzt, auch durch unser fantastisches Research.
Und konntet ihr auch Verhaltensänderungen bei euren Kunden, bei den Investoren merken? Zum Beispiel, dass jetzt, ihr habt ja auch Short-ETFs, also fallende Kurse, kann man ja auch wetten darauf. Und gab es da vielleicht eine höhere Nachfrage oder war das eher sozusagen relativ starr?
Also auf die Short-ETFs bezogen oder ETPs bezogen, muss man ja genau sagen, wenn wir das schon besprochen haben, haben wir schon ein größeres Volumen, vor allem auch Handelsvolumen gesehen. Das sind ja auch keine Buy-and-Hold-Produkte, sondern das sind nur geeignet für kurzfristige Strategien, weil es eben diese tägliche Paarabhängigkeit gibt. Da muss man bei den Short-Produkten aufpassen. Also ja, da haben wir mehr Aktivität gesehen. Und grundsätzlich, was das Kundenfeedback, was die Kundengespräche betrifft, war, ich würde sagen, nach Terra Luna und nach FTX schon sehr, sehr viel Skepsis dabei. Aber es war eigentlich nicht so, dass wir jetzt total ignoriert worden sind. Im Gegenteil, ich glaube, dass viele Investoren oder interessierte Leute sich dadurch, dass es auch in den Mainstream-Medien angekommen war, wenn auch nicht immer positiv behaftet, sich auch vermehrt mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, was genau das wollen wir eigentlich, ja. Wir wollen eigentlich mit Education, mit Research-Punkten und ich sage immer, nur wenn ein Investor wirklich versteht, in was er investiert, soll er dann auch unsere Produkte considern.
Und diese Investoren, sind das vor allem auch Privatanleger oder doch eher auch institutionelle Kunden?
Also das Schöne an ETPs generell ist, dass es ja jedes Kundensegment, sei es der Frau oder Herr Meier auf der Straße oder der große staatliche Pensionsfonds kaufen kann. Im Kryptobereich ist es sicher so, dass die Hauptkunden und Hauptinvestoren Privatkunden sind, Family Offices, kleinere Vermögensverwalter. Aber wir sehen schon einen Trend, auch dass größere Asset Manager hier den Schritt bald wagen. Ein bisschen weiter entfernt sind vielleicht noch die sogenannten Asset Owners wie Pensionsfonds und Versicherungen, wo es wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauert. Aber also alle sind eigentlich interessiert an einem Dialog, was die Technologie betrifft.
Jetzt seid ihr aktuell so die größten am Markt, kann man sagen. Es gibt ja auch die Bezeichnung gerne das BlackRock des Kryptosektors und ja, als größte Vermögensverwaltung sicherlich schon mal einen Ritterschlag. Aber was ist denn, wenn die jetzt, also wirklich BlackRock oder Fidelity und so weiter und so fort, für die ganz, ganz, ganz Großen von der Wall Street jetzt auch in diesen Sektor reindringen, auch ihre Produkte, sage ich mal, herausgeben. Wie siehst du diese Konkurrenz? Siehst du das nicht als Gefahr, wenn das irgendwann auch hinzukommt?
Ja, also BlackRock der Kryptobranche ist natürlich ein tolles Kompliment, aber man muss natürlich das auch perspektivisch sehen und ein bisschen einordnen. Also ich würde sagen, wenn BlackRock über einen iShares-Brand zum Beispiel jetzt ein ETP lanciert, ist das eher positiv für uns, weil das würde ja noch einmal einen Qualitätsstempel für diese Struktur und für die Asset-Klasse generell geben und würde, glaube ich, uns allen weiterbringen und noch mehr Glaubwürdigkeit auch bei institutionellen Investoren bringen, weil das doch der Mega-Brand schlechthin im Investmentmarkt ist. Also das würde ich eher positiv sehen. Ich habe zuerst die Analogie zu Gold erwähnt und ich war vorher beim Gold-ETC-Anbieter vor einigen Jahren und damals kam dann auch BlackRock mit Gold-ETCs und das hat eigentlich den Markt eher beflügelt, weil wenn der gesamte Kuchen wächst, dann wachsen wir eigentlich mit und ich sehe das eigentlich eher positiv.
Und wie stark seht ihr das regional? Also euren Ursprung habt ihr in der Schweiz jetzt. Es kann natürlich auch sein, klar ist, wenn in den USA da jetzt was Großes passiert, dass es jetzt vielleicht vor allem dort um die großen Kunden geht. Aber jetzt gibt es natürlich auch genug in Europa noch an Kunden. Wer sind die? Also woher kommen die eigentlich alle her? Sind das Schweizer, Deutsche eher oder was kann man?
Also Schweiz ist unser Heimatmarkt. Wir haben in Schweiz natürlich auch einen fantastischen Marktanteil, was das Trading-Volumen an den Schweizer Börsen betrifft. Ich denke, dass Deutschland der Wachstumsmarkt schlechthin für uns ist oder generell für die Branche. Das sieht man auch an Volumen an der deutschen Börse. Also das ist sicherlich der wichtigste Markt in Europa. UK würde ich nicht unterschätzen. Da hat natürlich der Regulator, die FCA, im Moment noch ein bisschen den Riegel vor, was Retail-Investoren betrifft. Sollte sich da was tun, wird das wahrscheinlich ähnlich sein wie im ETF-Markt, dass sowohl Deutschland als auch England, also UK, hier die größten Märkte werden. Aber für uns ganz klar ist die Schweiz als Heimatmarkt natürlich auch sehr wichtig. Wir versuchen uns einfach wirklich zu expandieren und unser Modell in der Schweiz dann eben auch auf andere Märkte auszuweiten. In Europa, wir haben auch in Australien Produkte gelistet, also wir versuchen hier schon möglichst global aufzutreten, eben unsere Expertise hier über Partner oder direkt eben zur Verfügung zu stellen.
Nun ist ja ein großer Mehrwert, den ihr bietet, dass die Menschen, die nicht wollen oder dürfen, eben direkt in Bitcoins investieren, dass sie eben über den klassischen Weg, über ein Wertpapierdepot, über ein Wertpapier eben auch, ohne dass man ein Wallet haben muss, ohne sich mit Token auseinanderzusetzen, die Möglichkeit bietet, eben dran zu partizipieren, an den Kryptobasiswerten. Also eine wichtige Brückenfunktion, kann man sagen. Jetzt ist meine Überlegung, dass langfristig gesprochen, nicht in den nächsten 2-3 Jahren, aber in den nächsten 10 Jahren plus vielleicht, jedes Wertpapier, egal ob Aktie, Anleihe oder Fonds, nur noch digital begeben wird, ausschließlich eben als Token. Ob es jetzt eine Public Blockchain ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber dass diese Form des Tokens sich komplett immer durchsetzt. Dann wäre ja, wenn man das mal annimmt, das einfache Bitcoin-Wertpapier urkundlich verbrieft, ja eigentlich nicht mehr notwendig, weil ich habe ja sowieso nur noch Token-Infrastrukturen. Wie geht ihr damit um? Oder sagt ihr, nee, das wird nicht passieren?
Also wir teilen die Vision. Wir glauben, dass alles in Zukunft vertokenisiert wird und dass teilweise natürlich auch Leute Tokens halten werden, ohne das zu merken, weil es ja immer noch ein Vermögenswert dahinter steht. Ich glaube, wir haben einige Antworten darauf. 21Shares mit unseren ETPs ist ja nur eines unserer Brands sozusagen bei 21.co. Wir haben auch ein Tokengeschäft, das von dir gerade angesprochen worden ist, eben mit unserem Brand Amun. Also ich würde sagen, wenn es einmal nur mehr Tokens gibt, wird sich der Amun-Brand natürlich durchsetzen längerfristig. Ich glaube, wichtig ist, dass man zur richtigen Zeit die richtigen Lösungen anbietet. Und wir sehen uns mehr als Technologiefirma, als Asset Manager. Also wir wollen Brücken bauen, das hast du schon erwähnt. Und wir sind da eigentlich agnostisch, was die Struktur betrifft. Im Moment ist in Europa das ETP sicherlich die ideale Struktur. Es wird so sein, dass wahrscheinlich dann Tokens und ETPs irgendwo mal konvertiert werden, dass die vielleicht kombiniert werden und irgendwann werden möglicherweise die Tokens oder ganz eine andere Form überbleiben. Ich glaube, das ist, the verdict is still out, der, wie man im Englischen sagt, sozusagen, es ist noch nicht entschieden. Man weiß auch nicht, wie lange es dauern wird, aber wir sind darauf vorbereitet und darum haben wir eben auch so ein fantastisches Team von Developern und Technologiekollegen, die sich eigentlich tagtäglich darum kümmern.
Das ist ein guter Punkt. Ich frage mich, wie lange dauert das denn eigentlich? Wir können es nicht sagen, keiner weiß es, wie lange diese Tokenisierung sozusagen dauert, wann wirklich, sagen wir mal, 50% oder mehr als 50% aller Wertpapiere ausschließlich digital begeben. Trotzdem würde mich deine Einschätzung einfach interessieren, auch wenn wir es natürlich nicht wissen. Was glaubst du, wie lange dauert das, dass wir zu diesem Punkt kommen? Ist das noch in diesem Jahrzehnt der Fall, dass 50% aller Wertpapiere rein digital begeben werden oder braucht das noch länger?
Also ich habe jetzt keine Kristallkugel, keine berühmte. Wahrscheinlich hörst du die Antwort oft auf Fragen in unserem Bereich vor allem. Also 50% erscheint mir sehr viel für dieses Jahrzehnt. Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, und ich bin jetzt auch schon lange generell im Investmentmarkt, dass es dann plötzlich ziemlich schnell geht. Ne? Also wenn es irgendwann eine Eigendynamik entwickelt, wenn es auch natürlich für Endkunden leichter ist, Tokens dann zu verwahren, ja, also wenn die das Custody, das Wertpapierverwahrungsgeschäft in dem Bereich wirklich fit for purpose ist, dann kann das sehr schnell gehen. Aber ich würde sagen, vielleicht eher Anfang des nächsten Jahrzehnts. Wir sind doch bald schon in der Mitte dieses Jahrzehnts. Okay, 23, vielleicht Ende dieses Jahrzehnts. Ja. Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich würde es begrüßen. Ich freue mich über diesen digitalen Fortschritt oder über diesen technologischen Fortschritt, den wir hier machen. Aber es ist wirklich schwer zu sagen. Natürlich spielt der Regulator auch noch eine Rolle und das darf man nicht unterschätzen.
Genau, der kann im Zweifel mal ein bisschen auf die Bremse treten. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe natürlich darauf, dass wir es noch in diesem Jahrzehnt schaffen, aber wir werden es dann sehen, wenn es soweit ist. Mich würde jetzt interessieren, wir haben gerade so ein bisschen drüber gesprochen, jetzt die klassisch einfache Bitcoin-Abbildung ist vielleicht nicht mehr das super innovativste, aber es gibt ja Produktweiterentwicklung, also bis jetzt Themenindizes sind oder Bereich Staking, Lending und so weiter und so fort. Was sind da so die Trends, wo du sagen würdest, ja, das ist jetzt spannend, diese Produktgruppe, vielleicht das Thema ist spannend. Was kannst du da dazu sagen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und wir beschäftigen uns natürlich sehr, sehr damit, um ein bisschen in die Zukunft zu sehen, wo wirklich das Investoreninteresse liegt. Also ich würde sagen, ich glaube, dass die großen Large Caps sicherlich nach wie vor sehr, sehr stark nachgefragt sein werden. Also Bitcoin und Ethereum ganz sicher, vielleicht auch noch die nächsten zwei oder drei. Aber ich glaube schon, dass der Trend Richtung Index und Basket Investments geht. Das sieht man auch an unseren Flows. Wir haben ja auch den ersten Crypto Basket mit HODL damals herausgebracht und diese Plattform ziemlich weiterentwickelt. Das Staking Basket, den wir jetzt gebracht haben, wo eben der Investor auch von den Staking Rewards im Underlying profitiert, glaube ich, wird eine große Rolle spielen, weil warum soll ein Investor den zusätzlichen Ertrag hier nicht abschöpfen können? Ja? Und ich glaube gerade, wenn nach dem Shanghai-Upgrade, nach dem sogenannten bei Ethereum das Staking möglich ist und möglicherweise beim nächsten Rebalancing dieses Underlying hineinkommen wird, dass gerade dieses Staking-Basket hier noch sehr, sehr stark performen wird, also auch was die Flows betrifft. Und dann glaube ich aber auch, dass Themenbaskets im Kryptobereich sich auch durchsetzen werden, ja, gerade im Privatkundenbereich.
Okay, das heißt, so ein bisschen könnte ja dieser auch Staking- oder auch Lending-Ansatz mit diesem Ertragsziel, sage ich mal, auch regelmäßige Erträge zu generieren, so ein bisschen wie ein Anleiheersatz auch wirken, oder? Ich glaube, da suchen ja auch immer viele Investoren nach, die eben regelmäßige Ausschüttung suchen. Das heißt, da schaut ihr auch schon drauf, dass man vielleicht eben so eine Ausschüttung auch mal vielleicht haben könnte, perspektivisch.
Also zunächst mal, also Staking und Lending ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man differenziert. Ja, das ist echt wichtig, dass das Investoren verstehen. Lending ist ja was aus der traditionellen Welt kommt, was gewisse Risiken sicherlich beinhaltet. Beim Staking, das ist wirklich Crypto-Native und ich glaube, das ist wirklich auch viel sicherer. Ne? Wenn ich mir jetzt ein ETP anschaue, das ja, wo die Kryptos immer auf dem Cold Storage sind, das bleibt beim Staking ja dort. Ja, beim Lending wird es rausgegeben. Also ich glaube, Staking wird sich hier durchsetzen. Anleihenersatz ähnlich, ja, natürlich, weil man einen regelmäßigen Yield sozusagen hat. Was bei ETPs strukturell schwierig ist, ist das auszuzahlen, ja, weil es ja keine wirkliche Anleihe ist, die einen Coupon zahlt. Ja. Aber zumindest ist es so, dass bei unseren Staking-Produkten, und wir haben ja auch Single-Coins, die Staking machen, hier auf den NAV die Staking Rewards zugeschrieben werden. Aber für größere institutionelle Investoren wie Pensionsfonds ist es sicherlich interessant, auch wenn man diesen jährlichen Yield hat, definitiv, ja.
Sehr gut, dann hoffe ich mal, dass viele gerade auch Pensionsfonds vielleicht auf die Idee kommen, das eben ja auch zu nehmen, Krypto beizumischen in ihr großes Portfolio. Das würde uns, glaube ich, alle sehr freuen. Das hätte, glaube ich, den großen Einfluss auch auf den Kryptomarkt, wenn die großen Taschen auf einmal kommen, denn die haben ja nun mal viel mehr Geld als die Kleinanleger, die Retailer, und das finde ich ist doch ein sehr positiver Schluss dann vielleicht auch in dem Sinne. Erstmal vielen Dank, Bernhard, für deine vielen Insights, und ja, wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, den Podcast gut fandet, dann freue ich mich natürlich auch sehr, wenn ihr eine Bewertung auf Apple Podcasts, Spotify und Co. dalasst. Das würde uns enorm helfen, und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, macht es gut und bis zum nächsten Mal.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleibt dran.
Generative KI hilft Unternehmen dabei, schneller, innovativer und effizienter zu werden. Doch wie können alle Mitarbeitenden diese revolutionäre Technologie im gesamten Unternehmen nutzen? Bertelsmann setzt dafür auf eine gemeinsam mit Deloitte entwickelte Plattform auf Basis von Campfire. Diese dient nicht nur als konzernweiter Software-as-a-Service-Marketplace, sondern auch als Distributionsplattform für eine Vielzahl von generativen AI-Anwendungen. Jetzt mehr erfahren auf deloitte.com/bertelsmann.